Neues Monat, neuer Schwerpunkt. Im August beschäftigen wir uns ganz mit dem Thema Sport und Medien. Damit wir gleich richtig ins Monat starten, ist heute ein Sportjournalist zu Gast. Er ist 37 Jahre jung, aus Linz. Er arbeitet bei den oberösterreichischen Nachrichten im Print, war bis 2016 für Laola im Einsatz und selbst Judoka. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Reinhold Pöhringer.
Hallo Silvana.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Dieser Tage sind die Olympischen Spiele und ich habe sehr lange Arbeitstage und es macht Riesenspaß, weil es ist so viel Sport im Fernsehen.
Stehst du in der Nacht auf und schaust die Bewerbe an und musst dann arbeiten?
Ich muss eigentlich gestehen, obwohl ich früher selber leidenschaftlicher Judoker war und es normalerweise gewohnt bin, dass ich bei Highlights in der Nacht aufstehe, aber die Arbeitstage waren jetzt immer so lang, dass ich zumindest nicht um 4 Uhr in der Früh aufstehen bei den ersten Kämpfen, sondern dann doch so 6 oder 7. Und wenn ich dann, wie die letzten Tage, wenn ich dann sehe, dass unsere Kämpfer, unsere Athleten so weit vorne sind, dann gibt es keinen ins Bett gehen mehr, dann bleibe ich hoch, ist klar.
Ja, und da haben wir einige Bewerber jetzt gehabt, wo man nicht ins Bett gehen hat können eigentlich.
Ja, das ist richtig. Also ein bisschen so jetzt gerade am Abend merke ich dann schon, dass ein bisschen so der Einbruch kommt, aber ja, ich meine, das ist jetzt 2 Wochen im Jahr, das ist ganz leicht.
Was sagst du zu den Judoka?
Völlig unerwartet passiert, was da vonstatten gegangen ist die letzten Tage. Ich habe gerade heute mit dem Judo-Präsidenten, mit Martin Bolger, gesprochen. Der hat auch sehr, sehr ehrlich eigentlich gesagt davor, dass sie gebrochen haben, die sportliche Führung im JV, also im österreichischen Judo-Verband, und gesagt haben, vor der Ausgangslage, also die Michaela Polares ist es Nummer 5, jetzt da kann man mit, ja, da kann es sich ja ausgehen und dann, wenn es gut rennt, macht man vielleicht einen Diplomplatz noch, also sprich Diplomplatz bei Olympia als Top 6. Aber wenn man das jetzt 2 Medaillen gemacht haben, das war absolut nicht zu erwarten. Jetzt haben wir Silber und Bronze gemacht, aber was jetzt schon passiert ist, ist unglaublich.
Du bist ja selbst auch Judoka gewesen. Wie wichtig ist es, dass ein Sportjournalist selbst Sport gemacht hat, um da eigentlich ordentlich drüber berichten zu können?
Ist eine sehr ambivalente Geschichte. Also es gibt positive und negative Seiten. Die negative zum Beispiel, das könnte jetzt auch vielleicht wenn wir jetzt ein paar Minuten reden, wir zwar, könnte das vielleicht auf, ich rede da über Sachen mit Begeisterung, wo der Otto-Normalverbraucher da draußen auf der Straße sagt, ja, okay, und was ist jetzt da so interessant und spannend dran? Also sprich, wenn ich jetzt als Judo-Nerd, sage ich mal, mich was für begeistern kann und jetzt über die Feinheiten seiner technischen Linie schreibe vom Schamil, dann ist es nicht die Geschichte, die eigentlich den breiten Zeitungsleser, für den ich überzeugen muss, interessiert. Das heißt, der Nachteil ist, ich sehe vor lauter Nähe, sehe vielleicht die Geschichte eigentlich niemand, die der breite Masse interessiert. Der Vorteil ist natürlich erstens einmal die Kontakte, zweitens einmal das Verständnis, wie die Sportart funktioniert. Und weggehend jetzt, sage ich mal, vom Judo, was schon hilft, ist einfach generell, du weißt, wie Sportler ticken, wie Sportler funktionieren, wie sie denken, was sie durchmachen. Gerade Judo ist zwar kein Sportler, aber ist prinzipiell ein sehr empathischer Sportler, weil du musst ihn nicht gegen einen versetzen können, du interagierst mit ihm sehr direkt und weißt dann auch, was ist mit dem los, wie fühlt sich der, und so geht es mir heute, wenn ich mit Sportlern und anderen Sportlern zum Tag habe. Ich weiß eigentlich relativ schnell an der Körpersprache, was geht mit denen vor.
Hat dir sicher auch sehr geholfen, dein Sport?
Ja, würde ich schon sagen. Also nicht so sehr mein Sport unbedingt, dass ich jetzt Judo gemacht habe. Aber es war natürlich schon so, dass du bei mir warst auf der Kugel, dass ich dort mein Leistungssportstützpunkt gehabt habe, am Heeresportzentrum bzw. im Olympiazentrum dort. Und da ist ja nicht nur Judo, da bist du Tür an Tür mit den Schwimmer bis mit den Turnerinnen oben, gut, die sind jetzt mittlerweile runtergezogen, die Leichtathleten und da sind einfach zig Sportarten um und du wächst, da bist du in der Leistungssportschule, wenn du da oben immer jeden Tag bist, du wächst automatisch auf mit denen, kommst dann nachher ins Heeresportzentrum, wie du bei mir bist, lernst dann Sportler aus diversen Ecken Bundesländern kennen und so weiter und dann spinnst du ein bisschen, sage ich mal, das Netzwerk, was natürlich dann, wenn man als Journalist anfängt, sind vielleicht das noch nicht die Riesenkaliber manchmal, sondern aber sie poppen dann immer wieder auf. Der eine Fechter, mit dem ich beim Heeresport bei der Grundausbildung war, der ist dann auf einmal Landestrainer in Salzburg. Der nächste ist mal kurzfristig Eishockey-Trainer von den Black Wings und so geht es dahin. Also das dann ist, verflechtet sich so. Und das hilft dann schon ziemlich. Weil man weiß einfach, wenn man anruft und wer einem helfen kann. Und
du hast ja eigentlich selbst auch mit dem Ludwig Peischer trainiert.
Ja, also trainiert. Er war natürlich vom anderen Stützpunkt. Ich bin aus Oberösterreich. Und wir waren beide in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo. Jetzt kennt man das nicht mehr so, aber damals war er ein bisschen leichter. Und er war immer in der Klasse bis 60 Kilo. Und wir haben gefühlt 100 Mal gekämpft gegeneinander und ich bin nie gewonnen. Immer verloren.
Aber du bist dafür 2008 Staatsmeister in Oberwart gewesen, wo er eigentlich dann nur bei Olympia die Silbermedaille geholt hat.
Eigentlich mit dem Schmäh gehe ich jetzt noch hausieren. Und die ganzen Journalisten, dass man eben sagt, gut, der Ludwig Peischer, der ist 2008 in Peking im Olympia Zweiter geworden, aber im selben Jahr ist Staatsmeister geworden. Genauso wie ich hausiere mit der Geschichte, dass sein letzter Kampf seiner Karriere war, 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio, da hat er erste Runden gehabt, dann ja, Armenien, in Hof Hannes Daftian. Und er hat eine 1-2 Bilanz gegen ihn, aber ich habe eine 1-0 Bilanz gegen ihn, also ich habe eine positive Bilanz gegen Daftian. Aber nur deswegen, weil ich ihn beim Grand Slam 2009 in Moskau geschlagen habe, weil er vergessen hat, dass er rechtzeitig auf den Marken geht. Also da habe ich eigentlich auch nur Maßen gehabt. Aber ja, das sind so die kleinen Sachen, mit denen geht man ein bisschen hausieren und das sind eine lustige Anekdote, die man dann auch wieder.
Hast du noch viel Kontakt zum Ludwig Peischer?
Eigentlich gar nicht. Also ich habe es dieser Tage wieder probiert, weil er ist ja nach seinem Karriereende dann nach Japan gegangen, arbeitet in Tokio für eine Firma, wo es auch um Athletenbetreuung geht und Athletenvorbereitung für die Spiele. Da wäre natürlich sehr interessant gewesen. Ich habe gesehen, im ORF hat er ein, zwei Mal Videos einspielen lassen von sich, so Großbotschaften an die österreichischen Judoka natürlich. Aber hat sich das sehr rar gemacht. Es dürfte ein bisschen mit der Policy von der Firma zusammenhängen, wo aber die wollen anscheinend nicht.
Mit Red Bull?
Vielleicht.
Du Reini, wer macht denn die nächste Medaille?
Ja, also im Judo Stefan Hege hört mich eh nicht. Der wird das nicht mehr hören bei der Auslosung. So. Nein, das geht leider in dem Leben nicht, glaube ich, dass er bei der Auslosung was reißt. Dann wird es spannend. Also dann haben wir die Magdalena Lobnik, die haben wir ganz groß auf der Medaillenrechnung. Die hat ja in die Vorrunden, das hat eigentlich sehr gut ausgeschaut. Mir hat das gefallen. Das Halbfinale war ein bisschen enger, aber da hat es auch, wie sie selber sagt, noch enger angefangen. Da sind wir, also sie ist ja 16 Rio geworden. In dem Bereich sind wir auf alle Fälle und da sind wir bei knapp bei den Medaillen dabei. Felix Aubeck schwimmt nur noch, die 1500 K, die liegen nicht mehr, die schwimmen eigentlich mehr, weil er aber qualifiziert ist. Er hat ja heute schon Olympia-Bilanz gezogen. Bei den Segler schaut es eigentlich schlechter aus, als wie wir erwartet haben. Da schaut es eher so, ja, da haben wir eine Medal Race, aber für Medaillen siege ich da jetzt eigentlich nicht. Dann komme ich schon zu
Klettern vielleicht.
Ich habe vorher noch, chronologisch gesehen, war eigentlich vorher noch bei Leichtathletik. Der Lukas Weiß-Heidinger wird mit ganz viel Bauchweh und Zittern durch die Quali durchkommen und wird dann beim Finale aber super, super werfen. Und wir Dritter werden, sage ich mal. Und, ja, Klettern, du sagst das schon, Jakob Schubert wird eine Medaille machen. Wo genau, weiß ich noch nicht, aber jetzt der ist einfach in der Kombination. Der hat sich super umgestellt. Wenn da nicht was passiert und das halbwegs nochmal runterrennt, glaube ich, dass der Medaille macht, bin ich sehr zuversichtlich. Aber jetzt springe ich nochmal zurück zeitlich, und zwar zu den 7 Kämpferinnen, weil gerade ich als mit Oberösterreich im Schwerpunkt habe natürlich verfolgt, natürlich die Verena Meyer und die Ivona Tadic sehr stark. Ivona Tadic ist ja vom Verein der Union St. Pölten, aber ist ja gebürtige Pfälzerin, von dem her, so wie ich natürlich Oberösterreich. Wir nehmen da alles mit als oberösterreichische Nachrichten, was noch geht. Da hätte ich allerdings gesagt, dass sie vor einem Jahr besser drauf waren wie jetzt. Also die Verena Meyer hat zuletzt auch gesagt, mit den ganzen Verletzungen und Blessuren, dass sie nicht dort ist, wo sie eigentlich gehofft hat, dass sie vor Olympia ist, dass sie die Erwartungen runterschrauben muss. Und bei der Ivona Tadic schaut es besser aus als wie bei der Verena Meyer allerdings. Ich habe mit dem Turmaufbau im Frühjahr, das war nicht so, wie man es, glaube ich, gewünscht hat. Also da bin ich, da sagt das Bauchgefühl eher nach, dass man, ich hoffe, ich täusche mich ja.
Wäre schön, aber hey, wenn die ja noch eine Medaille machen würden, dann wären das doch die erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, oder? Für Österreich.
Wo jetzt das Maximum steht bei uns, da müssen wir jetzt schnell nachschauen. Ich weiß, dass natürlich die letzten zwei, no, nein, Rio, Abrosene von Ajax, Frank im Segel, London, da braucht man sich nicht viel merken, da war leider gar keiner.
Gar keine.
2008 war es die Übernahme also 2008 in Peking war natürlich der Ludwig Peischer und die Mira Jukic, die wieder der Goblinger Peters und der Silber Pons. Dann sind wir 2004 und da fehlt uns aber schon ein Spiel. Da haben wir noch viel Luft hin, weil damals haben wir zwei Goldene geholt. Und vier silberne und ein bronzene, also da haben wir noch gut Platz, also da kommen wir nicht drüber.
Dann, wenn wir schon bei Olympia sind, wie findest denn du den Auftritt von der Simone Biles, beziehungsweise den Nicht-Auftritt?
Also, einerseits hat mir das, ich habe es zum einen besorgniserregend festgestellt und registriert, auf der anderen Seite hat ein Teil von mir das gut geheißen, das klingt jetzt vielleicht aufs erste ein bisschen blöd, aber insofern, dass man sagt, wir reden über Verletzungen, wir reden über körperliche Schwäche und da gehört, wenn man sagt, man wird im Druck, also da geht es um Burnout, ich gehe jetzt Richtung Burnout, da geht es um Druck und mit dem wird man nicht so fertig, das ist in unserer Gesellschaft ein sehr stigmatisiertes Thema und wenn sie so leid, so bekannte Persönlichkeiten, die man eigentlich so ist, als Heldinnen darstellt, die alles können, die Besten sind, die Größten sind, die Stärksten sind und so weiter, dann, wenn die sagen, ich brauche das für mich und das ist wichtiger und so weiter, dann tragen sie auch zu einem gewissen Teil bei, dass sie eben das Thema entstigmatisieren in der Gesellschaft. Also da leisten sie in gewisser Weise sogar was. Also insofern begrüße ich das sogar, dass sie nicht drüber gehen und sagen, hey, ich mache das trotzdem und dann fahren sie vielleicht eben nur als vierte haben, sage ich jetzt einmal, damit ich irgendwas sage. Und ja, jeder denkt sich, okay, du warst schlecht und so weiter und so. Und sie leidet dann vielleicht und das Thema ist vergessen. Jetzt sprechen wir drüber, wegen einer Naomi Osaka, wegen einer Simone Biles, sprechen wir drüber. Ich glaube, der Michael Phelps hat auch das kommentiert und der hat ja selber früher auch gesagt, dass er mit psychischen Problemen zum Kämpfen gehabt hat. Und der hat dann gesagt, wie die Simone Biles zurückgefahren hat, hat er gesagt, er glaubt, dass sie eben das Leben gerettet hat damit, weil sie eben die Leute dann reden oder nachdenken drüber trauen und zugeben trauen, dass sie da eine Schwäche haben und Hilfe brauchen auch vielleicht. Hoffentlich, dass sie das Thema zu machen.
Wie viel Anteil daran, dass sie so gestresst sind und so einen Druck haben, glaubst, entsteht durch die Medien?
Also ist eine sehr schwierige Frage, sagen wir mal. Die Frage ist natürlich, ist es entstanden durch die Medien, ist es entstanden durch die Drucksituation oder ist es entstanden durch andere Sachen, psychische Probleme, irgendwie mannigfaltig. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt mit einem Psychologen reden, damit man es dann wirklich auf den Grund kriegen. Ich meine, das Simone Biles war ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, die war ja sexuellen Missbrauch zum Beispiel ausgesetzt und das kann auch was auslösen. Die Naomi Osaka, die war mit Rassismus, zumindest Familie war mit Rassismus konfrontiert. Aber da bin ich jetzt in besten Taschenpsychologie, da will ich eigentlich gar nicht hin. Weißt du, was ich meine? Weil ich da rede ich über was, du musst bei der Arzt drin, weil das geht mir zu tief. Die Medien, es entsteht, no, nein, entsteht eine Drucksituation oder kann eine entsteht durch Medien. Wie man damit umgeht, ist halt dann die Frage natürlich. Nicht jeder wird gewappnet sein, dem Stand zu halten und ist dann auch vielleicht wichtig, dass man sich selber eben schützt, wie es die Leute machen. Aber ich sage mal, gibt es jetzt zu viel, ist es mehr geworden mit den Problemen, mit den Drucksituationen? Oder sind es ja die sozialen Medien, die ja doch die letzten 10 Jahre genommen haben? Und sobald irgendwer schief schaut, kriegt dann Shitstorm, jetzt übertrieben gesprochen natürlich, ist es nicht vielleicht das sogar, das eher sowas katalysiert, psychische Probleme katalysiert, wo es wie wenn jetzt ein Journalist in der Pressekonferenz fragt, naja, ob sie nicht die Rückhand schon mal besser gespielt hat, um jetzt auf die Pressekonferenzverweigerung von der Naomi Osaka zum Ausspielen. Das jetzt aber auch ein bisschen herablassen gelungen. Also das würde ich auch fast dann noch in einen anderen Kontext setzen. Aber was ich damit sagen wollte, ist eben, dass das schwierig ist, jetzt das nur in den Medien zum Festmachen. Ich glaube, das sind eine Reihe von Sachen und vor allem, wie jeder dann reagiert, müssen wir sich von Fall zu Fall wahrscheinlich anschauen.
Du warst selber Sportler. Wie ist es dir gegangen damit? Hast du manchmal Pressekonferenzen hingehen müssen und Fragen beantworten müssen?
Pressekonferenzen waren bei meinem Level, wo ich daheim war, waren die quasi fast nicht existent. Und bei den paar, also nein, da ist um nichts gegangen, sage ich mal. Also da sind wir weit weg von irgendeiner Drucksituation. Da warst du froh, wenn der Journalist gekommen ist.
Ist bei vielen Sportarten leider immer noch so.
Ja, leider. Also wir haben eben gerade von wo wir jetzt von der Diskussion herkommen, von Erzeugen von Druck, und jetzt reden wir von leider, dass wir keine Aufmerksamkeit haben. Du merkst ja, das sind jetzt zwei Seiten von derselben Medaille, also es ist dann ambivalent.
Zurück zu Osaka. Hast du selbst schon manchmal kritische Fragen fragen müssen, wo du dir gedacht hast, boah, ich weiß, vielleicht geht es der Sportlerin dann auch nicht so gut, wenn ich jetzt so eine Frage stelle?
Ja, zum Teil schon, ich meine, nicht so gut ist eine komische Formulierung, finde ich, nicht so gut, weil im Endeffekt den Sportler geht es dann gut, wenn er gewonnen hat, dann geht es dann schlecht, wenn er nicht gewonnen hat, wenn er verloren hat. Und wenn er dann herausgeht und wie es, dann habe ich zum Beispiel viele Sportler, die dann nicht ansprechbar sind für 2 Stunden, einfach weil sie sich immer vergraben, und das du eigentlich, dann macht man ja fast psychisch ein wenig aufpäppeln musst und einmal ein wenig, ja, das wird schon wieder und so weiter. Und gerade in dem Mehrsportbereich, wo mich ich im Sommersportbereich, wo mich ich viel aufhalte, wo ich viel Bericht erstatte, ist ja prinzipiell auch so, dass sie das idealistische Normen sind, um es ganz hart zu sagen. Also die verdienen ja nichts mit einem Sport, die meisten, über die ich berichte, weil das sind dann, die sind vielleicht, wenn es gut geht, sind im Amateurbereich, wo es vielleicht ein bisschen Geld verdienen, oder wenn es Glück haben, sind es Heeresportler und sind zumindest auch gesichert. Aber die verdienen ja alle nicht viel. Was die einstecken an Energie, das kriege ich mit, was die einstecken an Engagement, an Zeit. Wenn die das in einen Beruf einstecken würden, dann wären sie schon ganz woanders und würden schon ganz woanders verdienen. Also das ist ja wirklich so als Idealisten, von dem her tue ich mich da schwer. Ich meine, dass der das bringen will oder sonst was, sage ich jetzt mal, von dem gehe ich aus. Ich meine, das passiert mir nicht. Und falls nicht, dann muss man wirklich mal drüber reden. Aber dann kann man auch Fragen stellen, und es geht immer aufs Wie drauf an. Wie rede ich mit wem? Zum Beispiel heute hat die Bernadette Graf, die im Judo-Olympia 5. 2016, ist im Finale verloren. Ja, die immer dran ist, die erste. Und ich weiß ja, dass sie eine ist, die hat halt einmal eine Stunde braucht. Dann, ja, da hat man nichts rausgebracht. Ich glaube, unangenehme Fragen werden es dauern, wenn es Richtung Funktionäre geht. Da kann man, nicht, was heißt, da kann man, da sollte man, da muss man auch kritisch fragen. Da muss man dann auch fragen, was ist mit dem Geld passiert? Habt ihr das richtig gemacht? Weil Funktionäre natürlich sind zu einem gewissen Grad, kommen schon ins Politische, ist jetzt übertrieben, aber kommen zumindest in die Richtung, wo es nicht mehr darum geht, was ist die Leistung, meine Aktionsleistung, mein Sportler. Beim Sportler sieht man immer, ja, der ist 8,20 Meter gleich gesprungen und der ist so schnell gerannt, das kannst du immer eins zu eins ablesen, wie die Leistung ist. Sport ist so einfach zum Verstehen, die Sprache des Sports ist die einfachste, die versteht ein kleines Kind versteht, wer bei dem Schwimmrennen gewonnen hat und wer nicht, und wer Sieg ist und wer nicht. Aber ob jetzt die Verbandsarbeit, ob das eine gute war, ob das Geld richtig eingesetzt war, das kann man nicht so leicht feststellen, weil natürlich sagt der Präsident, das haben wir super gemacht und der Sportdirektor sagt, alles war Wahnsinn und das war nicht unsere Schuld und wir brauchen mehr Geld und so weiter. Da muss man dann kritisch fragen. Das sind die Sachen, wo man die unangenehmen Fragen stellt.
Jetzt sind wir schon in eine Richtung gegangen, wo ich eigentlich eine Frage dazu stellen wollte, weil wir schon bei Verbandspräsidenten und kritische Fragen sind und alles. Hast du dir jemals gefragt oder hast du jemanden gefragt, wo eigentlich ziemlich viel Geld im Judo verschollen ist? Ich möchte nur einen Namen nennen und das ist Kutschera.
Der österreichische Judo-Verband hat sich beworben für die Judo-WM 2021 und hat die nach Wien geholt. Der Weltverband, die IGF, hat einen auf dem Papier österreichischen Präsidenten, also den österreichischen Pastor Marius Witzer. Und der Weltverband hat Österreich, beziehungsweise Wien, die WM gegeben. Und es hat aber bei den Vorverträgen mit der Stadt Wien hat Brösel gegeben, also das ist sehr umgangssprachlich formuliert. Letztendlich war dann die Stadt Wien nicht an Bord und es ist nicht zustande gekommen. Währenddessen hat aber schon damit man sich bewerben kann. Überhaupt, also so quasi, wenn man es kriegt, hat man so mal 2 Millionen Euro Bewerbungsfee, also Fee-Steuer oder wie auch immer, Abgabe, nennen wir es Abgabe, 2 Millionen Euro Abgabe in den Weltverband bezahlt, aber nachdem so quasi das nicht vertragsbrüchig geworden sind, haben sie das quasi nicht mehr zurückgekriegt. Das haben sie aber, der ÖJV hat das ja davor schon vom österreichischen Bund, also vom Schulministerium bekommen, schon das Geld und hat das dann an die IGF gewiesen und jetzt kriegen sie es nicht mehr zurück. Aber natürlich muss der Bund sagen, Freunde, das ist Steuergeld, das brauchen wir wieder. Mhm. Und das ist bis jetzt nicht noch immer offen, muss der österreichische Judoverband das zurückzahlen oder nicht. Aber jetzt erfährst du mehr, zufälligerweise, wie andere schon wissen. Ich habe heute mit Martin Polger ein Interview geführt, also mit dem österreichischen Judo-Präsidenten, der seit 2019 im Amt ist, dort dem Hans-Paul Kutscherer gefolgt ist. Der Hans-Paul Kutscherer war der, unter dem diese gescheiterte WM-Ausschreibung so quasi passiert ist. Und er hat zu mir gesagt, der Martin Polger, dass er mit Marius Witzer deswegen in Gesprächen ist. Die Signale vom Weltverband sind sehr gut, sage ich. Also er sagt, es ist hochwahrscheinlich, dass sie das Geld vom IGF zurückbekommen und deswegen, also so quasi nicht den Bund aus eigener Tasche zu nehmen, sondern einfach den Bund das Geld wieder zurückgeben können. Das ist für den ÖJV natürlich auch gerade in der jetzigen Situation, was jetzt von der Euphorie ist, einfach die nächste gute Nachricht.
Spannender Fall, ja. Mal schauen, wie das dann wirklich ausgeht. Judo hat in Österreich ja schon sehr viele verrückte Geschichten eigentlich geschrieben. Nicht nur die, sondern auch einen richtig großen Fall, den du selbst exklusiv eigentlich auch ein bisschen begleitet hast oder überhaupt drüber geschrieben hast. Wir wissen alle, das ist der Seisenbacher. Wie bist du denn da dazu gekommen?
Ja, ich meine, es war auch sehr zweischneidig. Also zweischneidig ist jetzt falsch immer. Aber es hat natürlich die Meldung, dass da etwas passiert ist und dass da eine Ermittlungsverfahren gegen den Peter Seisenbacher ist, wegen schweren sexuellen Missbrauchs, hat damals die Runde gemacht. Das ist natürlich ein Gesprächsthema in der österreichischen Schulfamilie und ist ja irgendwann dann bei mir angekommen. Wobei man sagen muss, ich damals auch immer von der Schulfamilie schon als Medienmensch angeschrieben war, sodass ich eigentlich jetzt nicht der Erste war, sondern eigentlich, wo Leute schon zu mir gesagt haben, du weißt es noch nicht. Also es war dann irgendwann einmal bei mir und ich habe dann natürlich Informationen, also ich habe mir das von der Staatsanwaltschaft bestätigen lassen, die haben es ja bestätigt. Und wir haben dann eben davon berichtet, weil es halt ein besonders öffentliches Interesse ist. Und es war dann, ja, man wird dann halt innerhalb von der Judo-Familie als Nestbeschmutzer bezeichnet von einigen. Und es ist eh nichts dran. Also wie es natürlich bei sexuellen Missbrauchsfällen leider oft der Reflex ist, dass da gleich mal den Beschuldigten geglaubt wird und dass da irgendwas irgendwie gesagt wird, ja, die wollen ja was auswischen, was weiß ich. Also die Geschichten wiederholen sich eigentlich, muss man sagen. Also die Reflexe wiederholen sich eigentlich, so muss man sagen. Und dann für mich war es erschütternd, auch noch für sich, dass ich die Betroffenen, dass die meine Generation sind, dass sie mit denen groß geworden sind, dass ich eigentlich alles, was passiert ist, damals auf die Trainingslager, wie ich die Gruppe rund um Peter Seisenbacher erlebt habe, natürlich sitzt man sich in der Sekunde hin und versucht alles zum Revue passieren lassen und denkt sie natürlich, ja, okay, da waren Momente, wo man im Nachhinein sagt, okay, das Verhältnis war eigenartig, habe ich damals nichts gesagt. Ich meine, ich war damals selber noch zu grün, weil ich selber auch das Alter gehabt habe von den Mädels teilweise. Aber es ist keine schöne Geschichte, sage ich mal. Es ist für den Sport ist hart, sage ich mal. Ja, ich meine, das mit den Nestbeschmutzungsbeschimpfungen hat, Beschimpfungen, also den Wort oder Bezeichnungen, sagen wir so, wie beleidigt klingen, dann halt das aus. Und das hat dann wirklich schlagartig aufgehört, wie er zum Prozess nicht auftaucht ist, weil sie auch gesetzt hat, wie er geflohen ist, das war dann für die Öffentlichkeit und auch für die Schulfamilie wirklich schuld eingestellt.
Aber Kann man das gar nicht vorstellen, wenn du dann auf einmal versuchst, da ordentlich drüber zu berichten. Und ich meine, da geht es ja auch um Menschen, die wirklich arge Sachen erlebt haben. Und dann kriegst du da eigentlich auch Nachrichten, ja, Nestbeschmutzer und so. Das ist ja echt der Wahnsinn. Hast du da
Ja,
richtig.
Nachrichten, sie sagen mir das schon direkt ins Gesicht. Also da sind wir schon im Schulter so weit, dass man miteinander sitzt, sieht schon gar wurscht, was ist, wurscht, wie hart das ist. Nein, es ist, da darf man jetzt nicht zu selbstgerecht sein und sonst was, sonst jetzt als Aufdecker und Mensch, der was Gutes bewirken will, darstellen. Was ist, ich meine, gehen wir mal, auch für den Peter Seisenbacher gilt genauso die Unschuldsvermutung und wenn der nicht verurteilt wird, das haftet ihm sein Leben lang an und der Fleck geht nicht mehr weg, sage ich mal, wenn er unschuldig ist und wäre. Und dann muss man auch sagen, dann habe ich den Ruf befleckt auf immer und ewig und ja, das geht nicht mehr weg, deswegen, ja, kann man mir auch vorwerfen, das gehört sich nicht und das macht man nicht und so weiter. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, es gehört darüber geredet und solche Fälle gehören aufgezeigt und es gehört ein tabuisiertes Thema, es gehört ein Präventionsschutzkonzept her und so weiter. Deswegen braucht es vielleicht auch solche Fälle, dass man eben das in den gesellschaftlichen Diskurs darüber fahren wird.
Wie schwer war das für dich, da wirklich drüber zu berichten? Ich meine, du kommst aus dem Sport, du kennst die Leute und ist das nicht, also das ist richtig hart, oder? Dass man da irgendwie ein bisschen eine Distanz auch dazu schafft und dann objektiv wirklich zu berichten.
Ich bin den Peter angerufen
Ja.
und habe ihm gesagt, du, ich habe mir das bestätigen lassen von der Staatsanwaltschaft. Ich habe ihn mal gefragt, was er dazu sagen will. Und es ist nicht gekommen, das war schon, das war in dem Moment schon gesagt, weil ich halt so auch eben jetzt nicht nachkommt, aber ich nicht kann. Weißt du, sagst, ist es schwierig, ist es nicht schwierig? Auf der einen Seite, ja, so ein Moment ist schon schwierig, sage ich mal. Auf der anderen Seite, es ist positive, aber der gute Effekt ist dabei, wenn dir sowas sehr wichtig ist, dann bist du sehr, sehr, sehr genau. Dann bist du da alles viel, nur mehr genauer, als bist du sonst auch schon genau alles, aber einfach, weil es eben dein persönliches Umfeld in einem gewissen Grad trifft, du wirst keinen Fehler machen, absolut nicht. Dann wirst du dich nicht angreifen lassen, auf keinen Fall. Und das ist ja gut, wenn du dann so genau bist. Und das denkst du dann gleichzeitig auch, eigentlich sollte das Gefühl, bei so hakelige Sachen muss ich immer haben. Das muss ich absolut immer haben, weil sonst, da geht's einfach um so viel.
Wann hast du das Gefühl das letzte Mal gehabt?
Wir haben vor, ich glaube, was, ich glaube, 2018 war es, ich bin mir nicht sicher, haben wir da einen Fall von Missbrauch von Sportlerinnen gehabt. Also, auch in den österreichischen Nachrichten zum Thema gemacht, mit einem sehr bekannten, wichtigen, gut vernetzten Trainer, Olympiastützpunkt von einem Herzpatienten. Und ich habe selber mit dem Trainer zum Tag gehabt, habe ich mal was zum Verdanken. Ist kein Schulter-Trainer, ist es nicht im Schulterbereich, aber habe ich mal was zum Verdanken. Und da selber eigentlich wieder gehabt, dass ich jetzt noch das Leid mir deswegen nicht die Hand geben, das war es vor kurzem, auch das noch wie vorher nicht passt mit den Leid und dass viele auch noch überzeugt sind von dessen Unschuld und ja, Versuche gemacht werden, dass du wieder eingesetzt, wie man hört. Und ja, da wiederholt sich die Geschichte für mich, oder?
Also eigentlich ein Wahnsinn, dass man sich für solche Menschen mehr einsetzt als eigentlich für die Opfer.
Ja, das ist, wenn man sich auf die Opfer konzentriert, sieht man es genauso. Für die Leute, das haben wir da stärker in Bezug zum. Wir sagen jetzt Täter, sie würden nicht Täter sagen, sondern zum Beschuldigten. Das ist ja, wenn man sich der Opfer das sieht, ich will da absolut recht. Was natürlich die Argumentation immer bei solchen Fällen ist, dass die dem was anhängen wollen und so weiter, ist, ja, warum sollen wir 20 Jahre später daherkommen und dann warum sollen wir das 20 Jahre später machen? Warum? Warum? Was für ein anderes Fest? Es gibt kein mehr nach 20 Jahren. Nur was wir eben diesen Teil von der Geschichte, was du den entdecken willst, was du einfach irgendwann so weit bist, dass du darüber nachdenkst und es in dir arbeitet und es dich nicht loslässt und sagst, gut, ich mach's jetzt nicht wegen mir, sondern ich mach's wegen die nächsten Generationen, ich mach's wegen die anderen, nicht wegen mir. Ich hab grad vorher mit die Beite gerade rauffahren, die hat, das ist wieder ein anderer Fall, aber die hat sich im Zuge von dem Fall, hat sie dich gemeldet bei mir und hat darüber gesprochen, wie sie schwer sexuell missbraucht worden ist für den Radeltrainer bei ihrem Verein in ihrer Heimatgemeinde, sagen wir Heimatgemeinde. Und sie hat sich nachher fast umgebracht. Nur mit Intervention, Dankintervention und dafür Einfühlungsvermögen von den Eltern hat sie quasi die Kurven gekriegt, hat dann selber Psychologie studiert, hat mir erzählt, wie sie dann eigentlich sie selber therapiert hat oder auf sie selber beim Studium immer auf sie selber runtergeschaut hat und gut, ah, deswegen reagiere ich so und deswegen reagiere ich so. Also eigentlich voll reflektiert ist mit dem Ganzen und genau gewusst hat, ja, mit 28 bis zum 28. Lebensjahr habe ich Zeit, dass ich den ansage. Dann verjährt es. Und sie hat gesagt, ich weiß noch, wie ich auf der Schaukel gesessen bin, auch genau am 28. Geburtstag, wie ich auf der Schaukel gesessen bin, auch genau gewusst habe, hey, heute muss ich es machen, sonst ist es um mich. Sonst geht es nicht mehr. Und ich habe es nicht geschafft. Sie hat gesagt, das ist dann wie wenn du die Kisten, die du vorher zugesperrt hast, mit den ganzen Erinnerungen wirklich schon hast, die machst dann wieder, die nimmst wieder her, machst das auf und du durchlädst das einfach wieder verfroren, du gehst wieder durch die Hölle und das hat es nicht geschafft. Und 4 Jahre später hat sie es dann gemacht, weil sie dann Mama war und mit der kleinen Tochter in der Umkleidekabine vom Hallenbad auf einmal vor ihrem Ex-Trainer gestanden. Oh, mit der eigenen Tochter. Und dann hat es das bei ihr Klick gemacht und hat gesagt, nein, es geht ja nicht um mich, es geht um die anderen. Es darf nicht um einmal meine Tochter, darf das mal nicht passieren. Und es war halt dann letztendlich zu spät.
Aber wie kann so eine Sache verjähren?
Mit den paar Fällen, die ich in meiner Laufbahn zu tun gehabt habe, war es eigentlich immer so, dass die Leute darüber reden können, dass also die ersten, sage ich jetzt irgendwas 10, 15 Jahren, weil eben dann, es geht noch nicht, also es funktioniert noch nicht. Man kann sich dem noch nicht stellen und dann macht er die Verjährung. Ja. Aber für mich, so eine richtige Erklärung habe ich dafür eigentlich noch nicht. Aber da bin ich vielleicht auch als Sportjournalist in News-Fragen doch, ist doch ein wenig zu weit weg von meiner Grundkompetenz.
Ja, apropos Grundkompetenz, wir wollten eigentlich mehr über Olympia spielen und sprechen und auch.
Ich war weit weggekommen, gell?
Ja, extrem weit. Und vor allem wollte ich eigentlich auch fragen, wie deine ersten Olympischen Spiele eigentlich waren und überhaupt.
Ja, also ich bin jetzt nicht der extreme alte Olympia-Hase, der jetzt schon beim, wie andere Kollegen, noch nicht schon 20 Minuten beim Olympischen Spiel herumklingeln, sondern bei mir war es eben erst einmal der Fall. Das war bei den Spielen vor 5 Jahren in Rio und es war ein einmaliges Erlebnis. Also dieser ganze Olympiageist, wenn man da reingeht und die ganzen Volunteers schreien einem entgegen, natürlich in Brasilien, sage ich mal, ist natürlich die Lebensfreude, hängt da ganz hoch und die schreien dann schon entgegen, Guten Tag, also Bom dia und bis auf Portugiesisch passt und die Mandala überreiten mit Tee und alle sind happy drauf und da geht's dort rein und das, also gerade mit einer Akkreditierung ist ja genial. Also, wir spielen jede Stunde I'm from Austria, wo sie alle Brasilianer in die Arme liegen. Das war schon unterhaltsam dort.
Aber du bist jetzt nicht so traurig, dass du gerade nicht in Tokio sitzt?
Nein, also von unserer Arbeit, also für die österreichischen Nachrichten, wäre ich vorgesehen gewesen, weil ich fahren dürfen, die mich prinzipiell schon sehr gefreut war, bei der Vorab-Medienreise, dass das ÖOC immer ein Jahr für die Spiele organisiert, war ich auch mit drüben. Mhm. Was mich auch sehr gefreut hat, weil der Justamente Judo-Wend gerade in Tokio war. Aber es war super, Tokio ist eine geniale Stadt, ist riesig, ist die Wettkampfstätten sind spitze. Japaner muss man ein bisschen kennenlernen, aber durch die Sportart habe ich ein bisschen kennt, dass der Japaner ein bisschen eigener Diktor ist, wie wir. Ich finde es keine Mistkübeln, weil den Mist, den wirft man dort nicht weg, eigentlich kein Mistkübel, sondern ist ein Mist, den nimmst du selber mit, den eigenen, produzierst, das tut man nicht. Und wenn du was auf der Straße liegen runterschmeißt, dann kann es schon mal passieren, dass dir jemand jetzt ein paar Straßen nachnimmt und dir das dann nachbringt und fragt, ob du es vielleicht verloren hast.
Das ist ein schöner Abschluss. Reini, vielen, vielen Dank für die vielen Infos, für die neuen Geschichten. Alles, was du uns heute erzählt hast, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen. Und vielleicht, falls du mal in Wien bist, machen wir das Podcast-Interview da im Büro mit zwei guten Mikros und guter Kamera.
Ja, Silvana, dann sage ich auch vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr gelangweilt und ich hoffe, ich habe ein bisschen an Fun reinbracht. Wir haben ja doch eine sehr abenteuerliche Schleife, sage ich mal, gezogen durch die Sportwelt. Aber sie war interessant und
Ja.
ja, ich gehöre schon zu der Generation, die gerne sich selber labern hört. Also insofern hat es sowieso Spaß gemacht.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Ich sogar danke.
Das war Folge 23. Ich hoffe, ihr schaut alle noch die Olympischen Spiele. Habt ganz viel Spaß dabei, passt auf euch auf und bleibt unschlagbar ehrlich.